Tore zur Freiheit. 14. Kapitel. Die Abreise. Abdu'l-Bahas letzte Worte in Amerika. 7 Unterscheidungsmerkmale der Lehre. Beweise für die neue Weltordnung. Ein jeder Christus ist zur Menschenwelt gekommen. Darum müssen wir die Grundlage der göttlichen Religion erforschen, ihre Wirklichkeit entdecken, sie wiederherstellen und ihre Botschaft über die ganze Welt verbreiten, so dass sie die Quelle der Erleuchtung und Aufklärung für die Menschheit wird, die geistig Toten belebt werden, die geistig Blinden Sehvermögen erlangen und die, die Gott nicht achten, erweckt werden. Am Morgen des 5. Dezember 1912 erlebten wir eine bemerkenswerte Szene in einem Empfangssalon der SS Celtic, die zum Ablegen bereit im New Yorker Hafen lag. Und doch begriffen nur wenige ihre Bedeutung. Hier war ein großer moderner Dampfer, der im Begriff stand, nach Neapel zu fahren. Als ich den Landungssteg hinaufging, befand ich mich mitten in einer orientierungslosen, unbeschreiblichen Hektik, das geschäftige Durcheinander eines abfahrenden Linienschiffes. Freunde sagten sich ein letztes Lebwohl, Lachen mit feuchten Augen, Bootsmänner brüllten Befehle, Warnsignale von vorbeifahrenden Fähren, Uniformen, Anzüge, polternde Koffer, Frauen, Kinder und über alledem strahlte die Wintersonne. Ich erblickte einige meiner Freunde und gesellte mich zu ihnen auf ihrem Weg zum großen Empfangssalon, der für den Abschied zur Verfügung gestellt worden war. Hier herrschte eine völlig andere Atmosphäre. Die Geräusche der Außenwelt drangen zwar hinein, wurden aber von der Gelassenheit einer anderen Welt gedämpft. Hier war Abdu'l-Bahá. Sein Gesicht ein Mosaik an Schönheit. Sein cremefarbener Mantel fiel ihm bis auf seine Füße. Sein Fes war leicht gekippt, ein gelegentlicher Anblick, an den ich schon gewöhnt war. Tatsächlich schien mir die Position seiner Kopfbedeckung oft ein Hinweis auf seine Stimmung zu sein. Humorvoll, leicht gekippt, einladend, schräg nach hinten geneigt, feierlich und ernst, fest auf der Krone seines silbrigen Haares. Respekteinflößend und gebieterisch, ein wenig seine hochgewölbte Stirn bedeckend. Dies mögen fantasiereiche Unterscheidungen sein, aber während meiner zahlreichen Treffen mit ihm verbrachte ich viel Zeit in stiller Beobachtung dieser fesselnden Gestalt. Sicher werden auch viele andere so wie ich festgestellt haben, dass eine seiner typischsten Bewegungen die unwillkürlich gehobene Hand war, die den Fes in einen anderen Winkel rückte. In meiner Erinnerung sehe ich die Szene noch so deutlich vor Augen, als wäre es erst gestern gewesen. Der große Saal mit seiner niedrigen Decke war überfüllt. Mindestens 100, vielleicht auch mehr Freunde waren anwesend. Die Perser, die ihn in diesem Land begleitet hatten, umringten ihn. Genauer gesagt, sie gruppierten sich hinter ihm. Bezeichnend für die Haltung des Orientalen gegenüber dem Meister war die erkennbare Tatsache, dass es keinem von ihnen auch nur im Traum einfallen würde, sich vor ihn zu stellen und auch nicht neben ihn, es sei denn, sie wären gerufen worden oder überbrächten eine Nachricht. Beim Gehen blieben sie immer hinter ihm. Auch wenn ihn nur eine einzige Person begleitete und mit ihm im Gespräch war, ging sie immer merklich einige Zentimeter hinter ihm. Wenn sie mit ihm sprachen, richteten sie ihre Augen nur selten auf sein Gesicht. In seiner Gegenwart standen sie wie vor einem König. Wie anders war die Haltung der westlichen Gläubigen. Unsere prahlerische Demokratie hat auf jeden Fall ihre aufgeblasenen Aspekte, aber in der Gegenwart spiritueller Erhabenheit ist Demut Freiheit. Nur wenige von uns fanden Sitzplätze. Die Anzahl der Stühle und Liegen war begrenzt, und wir waren viele. Der Dolmetscher, der lange Zeit sein Sekretär gewesen war und nun mit ihm zurückkehrte, stand einen Schritt hinter ihm. Und dann sprach er. In dieser Welt vernahm ich zum letzten Mal seine geliebte Stimme. Ich habe seine besondere Stimme schon oft erwähnt. Wer sie wirklich gehört hat, wird sie niemals vergessen. Sie hatte einen unnachahmlichen, glockenartigen Klang. Sie schien Musik aus einer anderen Welt in sich zu tragen. Fast mochte man meinen, er werde von unsichtbaren Chören begleitet. Dies ist meine letzte Begegnung mit euch. Dies sind meine letzten Worte der Ermahnung. Ich habe euch wiederholt zur Sache der Einheit der ganzen Menschheit aufgerufen und euch verkündet, dass alle Menschen Diener desselben Gottes sind. Daher müsst ihr den Völkern der Welt die größte Güte und Liebe erzeigen, allen Fanatismus beseitigen und religiöse, nationale und rassische Vorurteile ablegen. Wer daher einen anderen beleidigt, der beleidigt Gott. Gott liebt alle gleichermaßen. Wenn dem so ist, warum sollten dann die Schafe miteinander streiten? Sie sollten Gott von Herzen dankbar sein. Und die beste Art, Gott zu danken, ist, einander zu lieben. Hütet euch, dass ihr kein Herz verletzt, dass ihr über niemanden in seiner Abwesenheit schlecht sprecht, dass ihr euch nicht den Dienern Gottes entfremdet. Wendet eure ganze Mühe darauf, die Verzweifelten glücklich zu machen. Speist die Hungrigen, kleidet die Bedürftigen und ehrt die Erniedrigten. Seid jedem Hilflosen ein Helfer und erweist euren Mitgeschöpfen Freundschaft, damit ihr das Wohlgefallen Gottes erlangen möget. Dies bringt der Menschenwelt Erleuchtung und euch selbst ewige Glückseligkeit. Ich erflehe von Gott immerwährende Herrlichkeit für euch. Daher ist dies mein Gebet und meine Ermahnung. Zunächst wies er auf den noch fortdauernden Krieg auf dem Balkan hin und sprach dann die folgenden so bemerkenswerten Worte im Hinblick auf das, was sich 2 Jahre später ereignen sollte. Ein weltverzehrendes Feuer tobt auf dem Balkan. Sodann fuhr er fort. Was euch betrifft, euer Streben muss erhaben sein. Müht euch mit Herz und Seele, so dass durch eure Bemühungen das Licht des universellen Friedens scheine. Dass alle Menschen wie eine Familie werden. Dass der Osten den Westen und der Westen den Osten unterstütze. Denkt an die Propheten, die gesandt wurden, die erhabenen Seelen, die erschienen sind und die Weisen, die sich unter den Menschen erhoben haben. Alle haben die Menschheit zur Einheit und Liebe aufgerufen. Dies war das Ziel ihrer Rechtleitung und Botschaft. Denkt über die Achtlosigkeit der Welt nach, denn trotz der Anstrengungen und Leiden der Propheten Gottes gibt es zwischen den Völkern noch Feindschaft und Kampf. Wie achtlos und unwissend sind die Völker der Welt. Wie tief ist die Finsternis, die sie umhüllt. Obwohl sie die Kinder eines barmherzigen Gottes sind, handeln sie auch weiterhin gegen seinen Willen und sein Wohlgefallen. Gott segnet und beschützt ihr Heim. Sie aber wüten, plündern und zerstören gegenseitig ihre Häuser. Haltet euch ihre Unwissenheit und Achtlosigkeit vor Augen. Eure Aufgaben sind anderer Art, denn ihr wisst um die Geheimnisse Gottes. Eure Augen sind erleuchtet, eure Ohren angeregt durch das, was sie vernehmen. Ihr müsst aufeinander und auf die Menschheit mit größter Liebe und Güte achten. Ihr habt keine Entschuldigung vor Gott, wenn ihr nicht nach seinem Gebot lebt, denn euch ist bekannt, was Gott wohlgefällig ist. Ihr habt seine Gebote und Grundsätze vernommen. Ihr müsst daher zu allen Menschen freundlich sein. Ihr müsst selbst eure Feinde wie Freunde behandeln. Seht in denen, die euch übel wollen, eure Wohltäter. Wer euch abweisend behandelt, den müsst ihr als sympathisch und liebenswürdig ansehen, so dass vielleicht die Dunkelheit von Zwietracht und Streit unter den Menschen schwinde und das Licht des Göttlichen aufleuchten kann, so dass der Orient erleuchtet und der Okzident mit Duft erfüllt werde. Nein, vielmehr, dass Ost und West einander in Liebe umarmen und einander mit Sympathie und Zuneigung begegnen. Solange der Mensch diese hohe Stufe nicht erreicht, wird die Menschenwelt nicht zur Ruhe kommen und keine ewige Glückseligkeit erreichen. Wenn der Mensch aber nach diesen göttlichen Geboten lebt, wird die irdische Welt in eine himmlische Welt verwandelt werden und dieses materielle Reich in ein Paradies der Herrlichkeit. Es ist meine Hoffnung, dass ihr diesem hohen Anspruch gerecht werdet, damit ihr die Menschenwelt wie strahlende Lampen erleuchtet und wie ein Lebenshauch diesen Leib des Daseins belebt und beflügelt. Das ist ewige Herrlichkeit. Das ist immerwährende Glückseligkeit. Das ist unsterbliches Leben. Das ist himmlische Erfüllung. Das bedeutet, nach dem Ebenbild Gottes erschaffen zu sein. Und hierzu rufe ich euch auf und bete zu Gott, dass er euch Kraft und Segen spende. Solche Gedanken und Ideale wurden von allen Edlen der Vergangenheit und Gegenwart verkündet, aber in dieser großen Krise der Menschheitsgeschichte sind ihre Auswirkungen ganz andere. Sie sind nicht nur Ermahnung, sie sind Gebote. Beachten Sie die Wiederholungen des Wortes müssen. Sie zeichnen sich durch Vollständigkeit und durch ihre konkrete Anwendbarkeit auf die Erfordernisse der Zeit aus. Hier beziehe ich mich auf die vollständige und umfassende Offenbarung Baha'u'llahs und ihre praktische Veranschaulichung durch Abdu'l-Bahá. Noch nie in der Geschichte der Menschheit war der Geist des gewöhnlichen Menschen so reif, so bereit zuzuhören und entsprechend zu handeln und darüber hinaus so sehr der drängenden, unmittelbaren Notwendigkeit ihrer Anwendung gewahr. Seit mindestens 1300 Jahren waren diese Ideale und Gebote nicht von der menschlichen Zunge einer Persönlichkeit geäußert worden, die nicht nur darüber sprach, sondern sie wirklich lebte. Diese Gebote sind nicht an eine ausgewählte Gruppe gerichtet, nicht an eine Nation oder Rasse, sondern an alle Völker und Menschen weltweit, und alle sind dazu aufgerufen, eine völlig neue Weltordnung aufzubauen, eine neue Art von internationaler Zivilisation, die auf dieser göttlichen Offenbarung gründet, denn dies ist der unzweideutige Anspruch. In den umfangreichen Schriften und ausführlichen Erklärungen Baha'u'llahs und Abdu'l-Bahás wurde diese Weltordnung explizit entworfen und die Anleitung zu ihrer praktischen Umsetzung gegeben. Damit sich der Leser ein Bild von dem machen kann, was diese neue Weltordnung vorsieht, zitiere ich hier einige Worte aus »Das Ziel der neuen Weltordnung« von Shoghi Effendi, dem Hüter der Bahá'í-Religion, aus dem Jahre 1931. Aus dem Sendschreiben an Königin Victoria, das Baha'u'llah um 1866 schrieb, zitiert er wie folgt: »O ihr Könige der Erde! Wir sehen euch Jahr um Jahr eure Ausgaben vermehren und diese Lasten euren Untertanen aufbürden. Das ist wahrlich ein großes Unrecht. Fürchtet die Seufzer und Tränen dessen, dem Unrecht geschah, und belastet eure Völker nicht über Gebühr. Versöhnt euch miteinander, so dass ihr nicht mehr an Rüstung benötigt, als der Schutz eurer Herrschaftsgebiete erfordert. Seid einig, o Könige auf Erden, denn nur so wird der Sturm der Zwietracht gestillt und nur so werden eure Völker Ruhe finden. O, dass ihr es doch verstündet! Wenn einer von euch gegen einen anderen zu den Waffen greift, so geht vereint gegen ihn vor, denn dies ist nichts als offenbare Gerechtigkeit. Shoghi Effendi erläutert wie folgt: Was sonst könnten diese schwerwiegenden Worte bedeuten als den Hinweis, dass die Einschränkung der vollen nationalen Souveränität als unerlässlicher erster Schritt zur Bildung des künftigen Gemeinwesens aller Nationen der Erde unumgänglich geworden ist. Ein Weltüberstaat, an den alle Nationen der Erde willig den Anspruch, Krieg zu führen, gewisse Rechte der Erhebung von Steuern und alle Rechte auf Kriegsrüstung außer zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung in ihren Gebieten abtreten, ein solcher Staat muss notwendigerweise in irgendeiner Form entwickelt werden. Sein Organisationsrahmen wird eine internationale Exekutive einschließen müssen, die jedem widerspenstigen Mitglied der Gemeinschaft ihre höchste und unantastbare Autorität aufzwingen kann. Ein Weltparlament, dessen Mitglieder durch das Volk aller Länder gewählt werden und in ihrer Amtsübernahme von den jeweiligen Regierungen bestätigt werden, sowie einen obersten Gerichtshof, dessen Urteil bindende Gültigkeit haben wird, selbst in Fällen, in denen die Parteien ihren Streit nicht freiwillig seiner Rechtsfindung unterwerfen. Eine Weltgemeinschaft, in der alle wirtschaftlichen Schranken für immer niedergerissen werden, in der die gegenseitige Abhängigkeit von Kapital und Arbeit ausdrücklich anerkannt wird, in der das Geschrei religiösen Eifers und Streites endgültig verstummt ist, in der die Flamme des Rassenhasses ein für alle Male gelöscht ist, deren einheitliches System internationalen Rechts als Ergebnis der wohlüberlegten Entscheidungen der weltweit vereinigten Volksvertreter durch das sofortige, zwingende Eingreifen der vereinten Streitkräfte der Verbündeten sanktioniert wird und schließlich eine Weltgemeinschaft, in der der Sturm eines tollkühn militanten Nationalismus in ein dauerhaftes Bewusstsein des Weltbürgertums verwandelt ist. So wahrlich sieht, in groben Zügen gezeichnet, die von Baha'u'llah vorausgeschaute Ordnung aus. Eine Ordnung, die einmal als die edelste Frucht eines langsam heranreifenden Zeitalters betrachtet werden wird. In den 93 Jahren, seit der Bab seine Botschaft verkündete, und den 74 Jahren, seit Baha'u'llah seine Sendung und seine Stufe öffentlich verkündete, und noch spürbarer, während der 16 Jahre seit der Einrichtung des Hütertums und der Einführung des administrativen Rahmenwerks der neuen Weltordnung durch Shoghi Effendi, haben sich mehrere Millionen eingetragener Gläubige in allen Ländern der Welt zu einer einheitlichen, standhaften, aufopferungsvollen Armee zusammengeschlossen, die den göttlichen Ursprung dieser Gebote vorbehaltlos akzeptiert und bereit ist, sie bedingungslos zu befolgen. Die Aufmerksamkeit der Umsichtigen unter den Staatsmännern, Wissenschaftlern und Laien wurde durch dieses beispiellose Phänomen merklich geweckt. Jahr für Jahr beschleunigt sich diese Bewegung. Daher ist inmitten einer Welt von Unruhe, Verwirrung und Streit, von Unbestimmtheit und planlosen Bemühungen, das Auftreten einer neuen Art von Menschentum deutlich zu erkennen. Ein neues Verständnis von Regierung und Bürgertum, eine neue Vision der praktischen Möglichkeiten für menschliches Leben auf diesem Planeten. Welcher Ursache dies auch zugeschrieben werden mag, so wird doch immer deutlicher, dass viele, wenn nicht alle der Lehren Baha'u'llahs von den Vordenkern, den verständigeren Staatsmännern der Welt akzeptiert werden, unabhängig davon, ob sie um das Leben ihres Urhebers wissen oder seine Stufe annehmen oder nicht. Der Leser mag zu Recht einen Beweis für die letzte Behauptung verlangen. Eine vollständige Sammlung der Zitate von Menschen, die allgemein als einigermaßen qualifiziert gelten, sich vernünftig zu Fragen der Weltpolitik zu äußern, würde einen größeren Band füllen. Die folgenden Zitate sollen lediglich einen Trend im modernen Denken aufzeigen, den weitere Lektüre untermauern wird. Von Arthur Henderson, Präsident der Abrüstungskonferenz, bei einem Abendessen der Frauenorganisation des Beirats. Zusammenarbeit muss der Leitgedanke sein. Nicht nur ein Land, sondern die Welt muss in einem Gemeinwesen organisiert werden. Nationale Rüstungen müssen abgebaut werden und nur eine ausreichende Polizeimacht muss verbleiben, um die Ordnung zu sichern. Die Länder, in denen Frauen in öffentlichen Angelegenheiten am aktivsten sind, sind demokratisch und friedliebend. Hier werden zwei Gebote Baha'u'llahs unterstützt. Fast der genaue Wortlaut des Gebotes Baha'u'llahs wird zur Beschreibung der Methode der Abrüstung verwendet. Auch Baha'u'llahs Worte über die Stellung der Frauen an diesem Tag werden als weise anerkannt. Von Kronprinz Gustav Adolf von Schweden aus einer Ansprache auf dem Frühlingsfest der Universität Uppsala. Die liberale wissenschaftliche Forschung, des Menschen ewige Suche nach Wahrheit in ihren weiten, sich ständig wandelnden Formen, kann gar nicht zu stark gefördert und gepriesen werden. Dies mag dem Leser als Gemeinplatz erscheinen, aber als Baha'u'llah das Gebot der eigenständigen Suche nach Wahrheit als erste Voraussetzung einer göttlichen Zivilisation formuliert hat, war eine solche Idee gemeinhin inakzeptabel. Als ich ein Junge war, wurden einige Jahre lang eine erhitzte Debatte darüber geführt, ob Darwins Theorie von der Entstehung der Arten angenommen werden könne, da sie der Geschichte vom Ursprung des Menschen in der Genesis zu widersprechen schien. Und ich meine mich zu erinnern, dass selbst heutzutage in diesem, unserem aufgeklärten Land, ein gewisser Staat ein Statut rigide durchgesetzt hat, bei dem es nicht darum geht, ob an der Evolutionstheorie etwas Wahres sein könne, sondern darum, ob sie durch vorurteilsbehaftete und unkundige Interpretationen von Worten, die vor ein paar tausend Jahren geschrieben wurden, legitimiert werden könne. Galileo, Roger Bacon, Kopernikus lebten vor nicht allzu langer Zeit und wir haben immer noch den Index Expurgatorius. Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass vor der Mitte des 19. Jahrhunderts die endgültige Entscheidung darüber, was Wahrheit ist, fast ausschließlich in den Händen der Geistlichen lag und das freie Streben nach Wissenschaft war, gelinde gesagt, schwierig. Erst als Baha'u'llah das Gebot der Einheit von Wissenschaft und Religion verkündete, schlug die Geburtsstunde der Freiheit des Geistes. Zufall, wenn Sie wollen, aber so ist es. Von Hendrix van Loon, Haben oder Sein. Derzeit gibt es keine wirtschaftliche Revolution, sondern eine spirituelle Revolution. Wir, die heutigen Menschen, durchlaufen die bedeutsamsten und weitreichendsten Veränderungen seit Beginn der Geschichtsschreibung. Die Wissenschaft hat uns zu unbestrittenen Meistern über alle Naturgewalten gemacht. Es gibt genug Getreide, um alle zu ernähren. Es gibt genug Wolle, um jedermann zu kleiden. Es gibt genug Steine und Mörtel, um Wohnraum für alle zu schaffen. Und doch zeigt das Bild überall um uns herum große Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Deshalb kann mit dem Bild etwas nicht stimmen, sagen wir zumindest. Wäre es nicht vielleicht etwas gerechter einzugestehen, mit uns stimmt irgendetwas nicht? Haben oder sein. Ich werde diesen großartigen Satz allen unterbreiten, die Augen haben zu sehen und Ohren zu hören und die den wahren geistigen Mut haben, der die Grundlage für dauerhaften Fortschritt ist. Margaret Carey Madeira, Atlantic Monthly. Es mag sein, dass ohne die Freiheit von sich selbst jede andere Freiheit nutzlos ist. Vielleicht liegt in der tieferen Erkenntnis unserer unverzichtbaren Brüderlichkeit, in unserem wachsenden Bewusstsein für andere Werte als nur den materiellen, der Keim eines dauerhaften Glaubens, durch den die verschiedenen Völker dieser Nation in einem gemeinsamen Ziel vereint werden können. Wir brauchen einen vereinigenden Glauben, durch den einiges von der Verantwortung, die wir jetzt tragen, von uns genommen wird, durch dessen Licht uns unser Weg klarer aufgezeigt wird. J. H. Cousins, Der junge Baumeister. Kein System menschlicher Beziehungen, das in seiner Haltung und Absicht auf gegenseitige Ausbeutung beruht, kann erfolgreich sein. Jedes System, das auf dem Geist gegenseitigen Dienstes beruht, wird erfolgreich sein. Tatsächlich wären mit diesem Geist Systeme entbehrlich. D.G. W. Stafford, Temple University, Seattle, Institut für Weltgeschehen. In allen Angelegenheiten, wirtschaftlichen, rassischen und internationalen, die sich an vielen Stellen überschneiden, gibt es Anzeichen, dass das goldene Zeitalter anbricht. Es wird nicht von selbst kommen. Es wird so kommen, wie Reformen schon immer gekommen sind. Weil einige heldenhafte Seelen ihr Leben zurückstellen, um die Wahrheiten, für die Jesus Christus lebte und für die er starb, in die Tat umzusetzen. Raymond B. Fosdick, Scientific American. Nicht nur in Bezug auf unsere körperlichen, sondern auch in Bezug auf unsere seelischen Bedürfnisse spielt unsere neue, vernetzte Zivilisation eine wichtige Rolle. Geistig können wir nicht zu den hermetisch abgetrennten Bereichen zurück, zu der engstirnigen Ergebenheit und dem kleinkarierten Sektierertum, den Merkmalen unserer alten Lebensweise. Ein neuer und breiterer Weg wurde gebahnt, und obwohl die Orientierung sicher bisweilen verloren geht, wie es momentan der Fall ist, so ist der Trend hin zu einer Weltwirtschaft und einem planetaren Bewusstsein doch zu eindeutig im Gange, als dass er dauerhaft noch umgekehrt werden könnte. Man könnte diese Zitatsammlung fast endlos fortsetzen und jedes Zitat mit einem bestimmten Gebot Baha'u'llahs krönen. Aber sicher wird jeder unvoreingenommene Geist, der die Schriften Baha'u'llahs und Abdu'l-Bahas auch nur flüchtig untersucht, in der Tagespresse, in aktuellen Zeitschriften, in Verlautbarungen von Forschungsstätten, Nationalversammlungen, Arbeitszimmern von Erfindern und Mechanikern unzählige Beispiele für die Erfüllung ihrer Prinzipien finden. Ob wir sehen oder ob wir sehen und hören überall die Erfüllung ihrer Worte, das Befolgen ihrer Gebote. Als Abdu'l-Bahá in unserem Land war, sagte er zu jemandem, der die vorherrschenden Zustände in der ganzen Welt beklagte, die damals noch lange nicht so bestürzend waren wie heute, dass wir nicht beunruhigt sein sollten. Und in Bezug auf alle zukünftigen Ereignisse müssten wir immer wissen, dass nichts passiert, was das Königreich Baha'u'llahs nicht fördert. Sein Wille ist unanfechtbar. Am 23. Juni 1912 sagte Abdu'l-Bahá in Montclair, New Jersey: Die Propheten Gottes waren keine berühmten Männer, aber sie waren einzigartig in ihrer geistigen Macht. Liebe ist die ewige Herrschaft. Liebe ist die göttliche Macht. Durch sie werden alle Könige der Erde gestürzt und bezwungen. Welchen größeren Beweis könnte es dafür geben als das Werk Baha'u'llahs? Er erhob sich im Osten und wurde verbannt. Er wurde in Akka in Palästina ins Gefängnis geworfen. Zwei mächtige, despotische Könige erhoben sich gegen ihn. In seiner Verbannung und Gefangenschaft schrieb er gebieterische Sendschreiben an die Könige und Herrscher der Welt, in denen er ihnen seine geistige Herrschaft verkündete, die Religion Gottes errichtete und das himmlische Banner der Sache Gottes erhob. Und bei einem Abendessen in Washington, D.C. sagte er am 22. April 1912, nur 10 Tage nach seiner Ankunft in diesem Land: Heute bei diesem Treffen haben wir einen Beweis dafür, wie Baha'u'llah durch die Macht der Liebe Gottes in der ganzen Welt einen wunderbaren geistigen Einfluss ausübte. Von den abgeschiedensten Teilen Persiens und des Orients her hat er Menschen veranlasst, an diesen Tisch zu kommen, um mit dem Volk des Westens in äußerster Liebe und Zuneigung, Einheit und Harmonie zusammenzutreffen. Seht, wie die Macht Baha'u'llahs den Osten und den Westen zusammengebracht hat. Und Abdu'l-Bahá steht hier bereit, euch zu dienen. Hier ist weder Stock noch Schlag, weder Peitsche noch Schwert, allein die Macht der Liebe Gottes hat dies erreicht. Was ich damit ausdrücken möchte, ist Folgendes. Baha'u'llah erhebt Anspruch auf eine göttliche Macht, die die Menschen und Nationen beherrscht. Alles, was heutzutage in der Welt geschieht, weist auf diese beherrschende Macht hin. Eine Untersuchung der Verordnungen und der Weitsicht Baha'u'llahs und der seines Musterbeispiels im Vergleich zu den Ereignissen in der Welt seit 1853 wird von der Wirksamkeit dieser Macht zeugen. Und schließlich liegen in jedem Winkel der Erde, für jeden Verstand und jede Tätigkeit unverkennbare Beweise auf der Hand, dass die Weltöffentlichkeit sich beschleunigt auf eine Weltordnung zubewegt, die der Weltordnung unglaublich ähnlich ist, die Baha'u'llah skizzierte, die Abdu'l-Bahá verkündete und vorgelebt hat und die heute von seinem Enkel Shoghi Effendi, von seinem internationalen Zentrum in Haifa, Palästina aus aufgebaut, geführt und betrieben wird. Wie stellt sich also das komplette Bild der Situation dar? Dieses Bild vollständig wiederzugeben, geht über die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft hinaus, und es innerhalb dieser Grenzen zu beschreiben, geht über den Rahmen dieses Buches hinaus. Aber es wurde genug gesagt, um ein kurzes und anschauliches Bild seiner wesentlichen Elemente zu vermitteln. Wir sehen eine kleine Gruppe von mehreren Millionen Menschen in allen Teilen der Welt verstreut, von jeder Nation und Rasse, von jedem Glaubensbekenntnis, die ohne Vorbehalt Baha'u'llah als den höchsten Gesetzgeber für die Weltorganisation einer neuen zivilisatorischen Ordnung anerkennen und die bereit sind, in seinem Dienst alles zu opfern, sogar das Leben selbst. Während wir das abwägen und in Übereinstimmung damit arbeiten, sehen wir die Liga der Nationen allmählich in Einklang mit diesen Gesetzen kommen. Wir sehen, wie die Welt mehr und mehr zu der Erkenntnis gelangt, dass solche Gesetze unverzichtbar sind, wenn eine wahre Zivilisation existieren soll. Und wir sehen den Rahmen dieser neuen Ordnung unter der Leitung Shoghi Effendis rasch vor unseren Augen wachsen. Möge der Leser mit offenem Geist forschen und sich fragen, ob es klug und weise wäre, eine solche Bewegung außer Acht zu lassen. Doch nun zurück zu der Szene auf der SS Celtic. Nachdem Abdu'l-Bahá seine kurze Rede beendet hatte, bat er alle Anwesenden, zu ihm zu kommen, damit er ihre Hände zum Abschied in seine Hände nehmen könne, als Ausdruck seiner Liebe. Wie beeindruckend diese Szene war, kann allenfalls angedeutet werden. Sie war von einer Bedeutung erfüllt, die Worte nicht beschreiben können. Und die Atmosphäre war erfüllt vom Duft einer Welt, die von der verkommenen Welt um uns herum weit entfernt war. Wir gingen langsam an ihm vorbei. Einem jeden gab er eine Handvoll Blumen, die neben ihm aufgehäuft waren, von denen übrigens keine übrig blieb, als er fertig war, und zu jedem sprach er einige Worte der Liebe und Ermutigung. Als ich selbst an die Reihe kam, vergaß ich wieder alles außer seiner Nähe und der erdrückenden Tatsache, dass ich ihn in dieser Welt nie wieder sehen und diese geliebte Stimme nie wieder hören würde. Spontan fiel ich auf ein Knie, hob seine Hand mit meiner und legte sie auf meinen Kopf. Nie werde ich die Ruhe dieses Armes und dieser Hand vergessen. Sie bewegten sich nicht selbst. Ich hielt nur ihr Eigengewicht fest umklammert. Aber sein Gesicht war von transzendentem Licht erleuchtet. Dies war mein letzter unauslöschlicher Eindruck der nie versagenden höchsten Demut, Selbstverleugnung, Dienstbarkeit und Liebe, die jede seiner noch so geringen Taten auszeichneten. Die am Kai versammelten Freunde blickten zur Gestalt ihres Meisters empor, als das Schiff langsam in den Fluss hinauslief. Abdu'l-Bahá stand an der Reling. Sein weißes Haar und sein Bart bewegten sich im Wind. Seine aufrechte, majestätische Gestalt hob sich klar hervor. In seiner Hand sah ich den Rosenkranz, den er ständig bei sich trug. Seine Lippen bewegten sich. Ich konnte seine Lippen leicht lesen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gott ist der Allherrliche. Gott ist der Allherrliche.